Deutschlandfunk. Das Feature.
Oktober 1944. Polnische Mädchen und Frauen kauern eingepfercht in einem Viehwaggon. Sie sind Überlebende des Warschauer Aufstandes. Mit der polnischen Heimatarmee, der Armia Krajowa, haben sie gegen die deutschen Besatzer gekämpft. Als Meldegängerinnen, als Kuriere, als Sanitäterinnen, als Fluchthelferinnen, als Attentäterinnen. Die 15-jährige Olenka ist unter den Straßen Warschaus durch Abwasserkanäle gewartet, um konspirative Meldungen zu überbringen.
Przechodziłam przez piwnice, przez otwory wykute właśnie do celów łącznościowych.
Nach 63 Tagen kapitulieren die Aufständischen. Überlebende Zivilisten werden ermordet und die Soldaten und Soldatinnen der Armia Krajowa werden in Gefangenenlager deportiert. Der Zug rollt gen Westen. Durch die Waggonritzen erkennen die Transportierten Moor und Wald, Heide und Wasser, nur wenige Dörfer und Städte. Hier im Nordwesten Deutschlands haben die Nazis 15 Gefangenenlager errichtet. Die Lager sind berüchtigt für schlechte Lebensbedingungen, für Arbeit in Regen und Kälte und für Brutalität der Wachmannschaften. Für die Kämpferinnen des Warschauer Aufstandes gibt es ein eigenes Frauenlager, Stalag 6C in Oberlangen. Auf dem Weg dorthin rollt der Zug an einer kleinen Stadt vorbei, die Haren an der Ems heißt.
Als Haren Maczków hieß, eine polnische Besatzungszone im Emsland. Ein Feature von Margareta Blom-Schinnall.
Es folgen bittere Monate der Gefangenschaft. Das Leben im Lager ist bedrückend. Unhaltbare hygienische Verhältnisse, wenig zu essen. Pro Baracke 200 Mädchen und Frauen. 1728 Polinnen sind es insgesamt. Im Gestapo-Jargon heißen sie Flintenweiber. Die damals 15-jährige Alexandra Diermeier, Deckname Olenka, erinnert sich vor allem daran, dass sie alle gefroren und vor Kälte gezittert haben. Und an die immer wiederkehrenden stundenlangen Appelle. Und an die bellenden Hunde. Und an die Lieder, die sie gesungen haben.
Ein Lied, ja. Das Lied wir sangen in Oberlangen bei der Appell. Aber die Deutschen verstanden die Wörter nicht und deshalb war nicht dagegen. Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Es wurde gesungen in sehr vielen polnischen Kriegsgefangenenlager.
O Vater, der du bist im Himmel, reich uns die gerechte Hand. Wir rufen dich an aus fremden Ländern, bitten um polnisches Dach und polnische Waffen. O Gott, zerbrich dieses Schwert, das unser Land geschlagen. Gib uns die Rückkehr in ein freies Polen. O Herr, erhöre unsere Klagen. O Herr, erhöre den Gesang der Herumirrenden. Von Warte und Weichsel, Sann und Bug, ruft dich das Blut des Märtyrers.
Im Frühjahr 1945 überstürzen sich die Ereignisse.
März. Es war zu hören, dass die Engländer kommen gleich nach Oberlangen. Und dafür wurden Dolmetscherinnen vorbereitet.
Britische, kanadische und polnische Truppen überschreiten Anfang April unter der Führung von Feldmarschall Montgomery die niederländisch-deutsche Grenze. Die 1. polnische Panzerdivision kämpft an vorderster Front. Ihr Oberbefehlshaber ist General Stanisław Maczek. Er war Anfang August 1944 an der Spitze von 13.000 polnischen Exilsoldaten und 381 Panzern in der Normandie gelandet. Unter den Alliierten haben sich die Polen Anerkennung erworben. Ein britischer Oberleutnant protokolliert:
Was aber die Polen betrifft, ist es, glaube ich, nicht übertrieben zu behaupten, dass es auf alliierter Seite, von Spezialeinheiten abgesehen, keinen größeren Verband gegeben hat, der der 1. polnischen Panzerdivision an Kampfentschlossenheit, Mut und Schnelligkeit der Bewegung gleichkam.
Haren an der Ems, flussabwärts 8 Kilometer vom Lager Oberlangen entfernt. Vom Krieg ist Haren weitgehend verschont geblieben. In dem Städtchen leben mehr als 3/4 aller Bewohner von der Schifffahrt. Die meisten Familien seit Generationen.
Also ich war auf der Heinz Otto, als Matrose bin ich denn die letzten Kriegsjahre gefahren. Und wie wir in Haren, da waren die deutschen Truppen noch hier, da wurden wir noch eingezogen. Also wir jungen Leute, nicht, die aus der Schifffahrt so kamen, so nach und nach. Und sind noch vereidigt worden.
Als sich die Alliierten nähern, verließ der Gemeindediener auf der Straße eine Bekanntmachung des Reichsverteidigungskommissars. Die Häuser, aus denen eine weiße Fahne hängt, so wird verkündet, werden in Brand gesteckt und deren Bewohner werden erschossen.
Hier waren so ein paar SS-Leute und die wollten nicht aufgeben. Die haben dann auch nachts die Brücke gesprengt.
Im Emsland erfahren die Alliierten, dass sich, abseits ihres Weges, im Gefangenenlager Oberlangen Polen befinden sollen. Eine kleine Patrouille macht sich auf den Weg. Bericht des polnischen Kriegskorrespondenten Walentinowitsch über die Befreiung polnischer Frauen in Oberlangen am 12. April 1945.
Nach einer Kurve kamen wir plötzlich an hohe Stacheldrahtzäune. Ein Tor. Der Panzerwagen hielt nicht an und das Eingangstorgitter, grob aus der Verankerung gerissen, krachte auf den Weg. Noch eine Einzäunung, wieder ein Tor. Und dann plötzlich rund um einen sandigen Innenhof Reihen und Reihen niedriger schwarzer Baracken.
An diesem Tag, wir haben schon gehört, das passierte etwas, die Flugzeuge, alles bebte schon.
Ich stand in diesem Moment in der Baracke beim Fenster. Und durch dieses Fenster habe ich gesehen einen Soldat mit Waffe, mit Pistole.
Olenka und die 18-jährige Anna Lea, genannt Hanka, gehören zu den Ersten, die nach draußen rennen.
Und dann plötzlich hören wir, Tor geht auf und ein Panzer kommt hinein. Und wir freuen uns schon, wir schreien und so. Und dann, was sehen wir, das ist Polen. Die schrien auch, hallo Mädchen, hallo. Wie geht euch auf Polnisch? Und da waren wir so total so erstaunt.
Unsere Kolleginnen sprechen zu diesen Soldaten Englisch und die antworten Polnisch. Das sind also polnische Panzerdivision. Da kommen also polnische Panzerdivision, ja, also Polen.
Wir sind gleich auf diese Panzer gestiegen, alle möglichen, und gefreut. Und sie haben gesagt, hallo Mädchen, wir sehen gar nichts. Wir können ja nicht fahren, wir da alle sitzen auf diesem Panzer nicht.
Jeszcze Polska nie zginęła. Noch ist Polen nicht verloren.
Dieses Ereignis erschüttert die polnischen Soldaten und ruft große Anteilnahme bei den Alliierten hervor.
Und was hat sich herausgestellt? Eine war der Tochter unter uns und andere seine Frau. War das nicht ein Wunder? Das war wirklich sehr berührend. Und stolz waren wir, dass wir Polen sind und dass wir endlich frei sind. Nur konnte man nicht weit sich entfernen, weil da war gefährlich. Da war noch Krieg.
Und die Harener? Ein Vertreter der Nachkriegsgeneration.
Von den Lagern wusste man, soweit ich weiß, wenig. Man wollte wohl auch nichts wissen.
Am nächsten Tag werden die ersten alliierten Panzerspitzen vor Haren gesichtet. Aus dem Tagebuch einer Harenerin.
Ich holte dann ein Bettlaken aus Mutters Wäscheschrank, befestigte es an einen Besenstiel und hängte es mit einem komischen Gefühl im Magen zum Fenster hinaus. Dann sah ich vom Boden aus, dass Schwester Kunigunde, eine Ordensfrau der Schwestern von der Vorsehung, im vorderen Kirchturm bei den Schalllöchern stand und aus Leibeskräften mit einem weißen Tuch hin und her winkte.
Der Krieg ist zu Ende. Der Nordwesten Deutschlands wird der britischen Militärregierung unterstellt.
Winston Churchill gewährt den Polen einen Status als Besatzer. Er fürchtet einen sowjetischen Überfall auf Westeuropa. Sein Kalkül? Im Falle des Vorrückens der Russen seien die Polen in ihrem entschiedenen Antikommunismus ein starkes Bollwerk.
Den Polen wird das nördliche Emsland zugewiesen.
In ihrem Besatzungsgebiet halten sich zu dieser Zeit etwa 30.000 ihrer Landsleute auf. Es handelt sich um Kriegsgefangene aus den Emslandlagern, vor allem aber um sogenannte Displaced Persons, kurz DPs. Aus ihrer Heimat verschleppte Polen, die in Deutschland als Zwangsarbeiter eingesetzt waren und nach Kriegsende nicht wissen, wohin. So Kurt Buck, Leiter der KZ-Gedenkstätte Esterwegen.
Man muss sich das vorstellen, ich sage das so oft, 16-jähriges Mädchen arbeitet auf dem Bauernhof in Ostfriesland, nicht freiwillig, aber arbeitet dort, wird verpflegt durch den Bauern. Jetzt ist der Krieg zu Ende, sie ist frei. Ja, und nun wohin? Und dann steht sie in einem Land, dessen Sprache sie nicht beherrscht, wo sie nicht zum Bahnhof gehen kann, Ticket kaufen kann, ich fahre nach Hause, sondern wo sie abhängig ist wieder von den Briten, die ihre Besatzungspolitik durchdacht haben und gesagt haben, wir konzentrieren die Polen aus dem Nordwestraum im Emsland.
Die Zwangsarbeiter aus dem gesamten nordwestdeutschen Raum werden von den Briten aufgefordert, ins Emsland zu kommen, um sich dort registrieren zu lassen. Zusammen mit den Besatzungssoldaten sind es nun über 45.000 Polen.
Wohin mit ihnen? Sie kamen wieder in die Lager, jetzt als freie Menschen, im Emsland. Die ganzen Lager waren mit Polen besetzt. Vorher die Konzentration, Strafgefangenen, Kriegsgefangenenlager. Sie kamen wieder in Lager rein, jetzt als freie Menschen. So, was passiert jetzt?
In dieser Situation beschließt die britische Militärverwaltung, kleinere Ortschaften im Emsland zu requirieren, um dort Polen unterzubringen. Besonders hart trifft es das Schifferstädtchen Haren, das ein eigenes Refugium für Tausende von Polen werden soll.
Verkündet wird der Räumungsbefehl am Pfingstsonntag von der Kanzel der Pfarrkirche. Und der Gemeindebote Otto Mecklenborg geht als Ausrufer mit der Glocke und dem vertrauten Ruf Bekanntmachung durch die Straßen.
Das Räumungsgebiet ist von allen Menschen und Tieren freizumachen. Mitgenommen werden dürfen Wertsachen, Kleidung und Wäsche, Lebensmittel, Oberbetten ohne Matratzen und ohne sogenannte Auflagekissen. Zu verbleiben haben in den Wohnungen die Möbel, Öfen und Herde, Küchengeräte, Teller und Tassen, Töpfe sowie die nötige Anzahl Bestecke.
Die Evakuierung findet Pfingsten statt, am 20. und 21. Mai 1945. Etwa 4000 Harener verstauen, was sie mitnehmen dürfen, in Taschen und Rucksäcken, auf Handwagen und Schubkarren. Manche haben noch Pferd und Wagen. Sie kommen in den umliegenden Dörfern, in Scheunen, Ställen und auf Dachböden notdürftig unter.
Sind wir in Landegge untergekommen, aufs Geratewohl losgefahren. Wir kamen abends da an und wussten gar nicht, wo wir hin sollten. Und dann sind wir da im Golf, in der Scheune, wo das Heu gelagert wird.
Es war einfach nur Autohauskerzen und die haben dann ein großes Schaufenster nebenan, eine Werkstatt wohl noch. Wenigstens, wir haben im Schaufenster gewohnt, da war ein großer Raum. Nebenan war so ein Abstellraum und da haben wir dann geschlafen.
Viele Schiffer ziehen auf ihre Kähne. In den Laderäumen leben oft bis zu 3 Familien. Glück hat, wer Unterschlupf auf Gut Düneburg findet. Auch auf Schloss Dankern finden etliche Harener Unterkunft. Die 21-jährige Helga Baroness von Landsberg-Fehlen sammelt gemeinsam mit ihrer Schwester Harener Bürger ein.
Wir hatten noch ein Pferd und das haben wir dann angespannt. Und sind dann nach Haren gefahren und haben die bekannten Leute mit Apotheker fing es an und mit dem Schlachter hörte es auf. Wir hatten jedenfalls meistens so um die 100 Leute hier wohnen.
Insgesamt 514 komplett ausgestattete Häuser lassen die Harener zurück.
Am Morgen des 22. Mai 1945 trifft eine Abteilung der 1. polnischen Panzerdivision ein, die für Sicherheit und Ordnung verantwortlich ist. Ebenso eine 16-köpfige Frauengruppe der Armia Krajowa aus Oberlangen, die die Registrierung der DPs übernehmen soll. Schon am 24. Mai sind mehr als 4000 Polen in der Stadt.
Die Polen waren gerade in der Nazizeit natürlich, man bedenke die Ausdrucksweise, allein schon Polacken, von vornherein negativ konnotiert. Hier spielen traditionelle Vorurteile eine große Rolle.
3 Jahre bleiben sie in Haren, die Polen. Kein Deutscher darf mehr in die Stadt hinein. Vor den Brücken, an der Ems und am Kanal halten von nun an polnische Wachposten die Stellung. Aus Haren wird eine polnische Stadt mit einem polnischen Namen, Maczków. Zu Ehren des Generals Maczek, der die polnische Panzerdivision erfolgreich von der Normandie bis nach Norddeutschland geführt hat.
Die Polen schaffen in Maczków innerhalb kürzester Zeit vorbildliche Verwaltungsstrukturen. Ein Informationsreferat, ein Referat für Ernährung, ein Quartierreferat, ein Referat für soziale Fürsorge, eine Abteilung für Kultur, Bildungs- und Pressearbeit und natürlich Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen und vor allem Grundschulen und Gymnasien.
Hier hat es ja früher nie ein Gymnasium gegeben. Hier waren ja mehrere, Pro-Gymnasium, Lyzeum, alles, Mädchengymnasium. Das war alles ganz neu, das soll es hier gegeben haben.
Hubert Menke, langjähriger Vorsitzender des Harener Heimatvereins, und Michael Heuking, Schulleiter.
Das Gymnasium Haren wurde 1977 gegründet. Im Altbau der ehemaligen Volksschule bestand in der Maczków-Zeit das polnische Lyzeum. Ja, und die sogenannte Polenzeit und die Nachkriegszeit werden bei uns im Unterricht etwa seit 1990 je nach historischen Erkenntnissen behandelt.
In diesem überfüllten Warteraum am Emsufer, wo man nach Jahren der Bedrohung und des Sklavendaseins endlich frei sprechen und schreiben konnte, nach der Sonnenfinsternis, die nur wenige überlebt haben, begann die Sonne zu scheinen. Für die Befreiten, und wir fühlten uns befreit, kam der Frühling. Ein wahres Fest der großen Hoffnung und Illusion.
Schreibt Tadeusz Nowakowski. Der Schriftsteller, Überlebender deutscher Konzentrationslager, bleibt 2 Jahre in Maczków. Sie sind jung, sie sind frei. Sie glauben, dass nun endlich das richtige Leben für sie anfängt. Die Soldaten, die befreiten Kriegsgefangenen und KZ-Häftlinge und die Displaced Persons. Auch Hanka und Olenka, die beiden jungen Gefangenen aus Oberlangen, erinnern sich gerne an Maczków. Olenka, Alexandra Diermeier-Sekowska, heute 87 Jahre alt, hat ihr Fotoalbum aus dieser Zeit sorgsam gehütet. Wehmütig lächelnd blättert sie in den vergilbten Seiten.
Also, das ist Maczków. Maczków. Wir machen viele Spaziergänge mit einer Gruppe und wir sehr viel tanzten. Es war entweder die kleine deutsche Orchester oder ein von unseren Kollegen spielte Akkordeon. Wenigstens einen Tag, einen Abend in der Woche, da tanzten wir. Und noch fuhr ich mit meinem Stefan mit dem Boot, also Emsland, entlang.
Für uns in Maczków war sehr gut. Maczków war für uns sehr entspannende Zeit.
Hier ist also die Schule, das ist also Eingang. Das ist ein Foto von Ewa Lela-Zielińska. Das ist also Tableau der Abiturienten. Hier sind Lehrer und hier sind die Abiturienten. Sieht man ganz nicht. Hier sind unsere Kollegen in der Panzerdivision. Hier ist also Menhardt.
Alexander Menhardt arbeitet später gemeinsam mit Tadeusz Nowakowski bei Radio Free Europe in München.
Krieg war zu Ende. So praktisch, ich war bei den Soldaten nach Norden Command für die 1. Division Maczek. In Haren hat man eine Ort gemacht, nur für polnische Dipis und Soldaten, die frei sind. Und dort ist eine Schule und dort können sie Abitur machen. Und ich war in Maczków, bis meine Abitur fertig war. Am Ems, da war ein Haus, der war für die Soldaten von 1. Division, die Schule machen.
I wszyscy, którzy z całej kraju niemieckiego, gdziekolwiek byli...
Alle kamen, Polen aus ganz Deutschland, von überall her aus den Lagern und versuchten nach Maczków zu gelangen, weil sie wussten, dass es eine Schule und vieles mehr gab. Schließlich durften wir Polen zu Kriegszeiten nicht auf das Gymnasium gehen.
Erzählt Ewa Lella, damals 18. Und auch Jakub Nowakowski, ein Namensvetter von Tadeusz, hat von dieser deutschen Stadt gehört, in der es nur Polen gibt.
Ich war im Landesarmee, Armia Krajowa, Konspiration und dann Warschauer Aufstand. Nach dem Warschauer Aufstand war ich in deutschen Gefangenschaft. Da wurde ich von Amerikanern befreit. Anderen Polen haben mir gesagt, dass existiert solche polnische Stadt und existieren polnische Schulen. Grundschule, Gymnasium und Liceum. Ja. No, ale polnische Institution, polnische Kirche. Darum wanderte ich nach Maczków und dann lernte ich im polnischen Liceum.
Was die Kirche angeht, auch hier hatten wir viel nachzuholen, wie in vielen Dingen, die uns verboten worden waren.
Mitten in Haren, jetzt Maczków, steht die katholische St. Martinuskirche. Sie ist ausladend, neobarock, ungewöhnlich für eine kleine Stadt und wird deshalb auch Emslanddom genannt. Es ist die Kirche, die die tapfere Ordensschwester Kunigunde vor dem alliierten Beschuss gerettet hat.
Ab sofort wird hier auf Polnisch gepredigt und gebetet. Ins linke Seitenschiff kommt ein großes Bild der Madonna von Częstochowa. Die Polen verehren sie als nationales Symbol. Polnische Geistliche quartieren sich im Pfarrhaus ein.
Auch die Deutschen, die sich außerhalb ihrer Stadt notdürftig eingerichtet haben, sind streng katholisch. Der wöchentliche Kirchgang bedeutet ihnen viel. Der Zutritt zu ihrem Dom ist ihnen versagt.
Da waren wir über Notkirchen eingerichtet, bei Griesen. In der Scheune war so eine Notkapelle für unsere Eltern am Emmeln. Da war eine große Kartoffelhalle, die war als Kirche eingerichtet. Nicht?
Im Juli 1945 lässt der Erzbischof von Osnabrück, Wilhelm Berning, in einem höflichen Schreiben anfragen, auf welcher Grundlage die polnischen Geistlichen den Katholiken in Haren denn die Sakramente erteilten. Immerhin hätten sie dazu ja keine Jurisdiktion von seiner Seite.
Der polnische Pfarrer antwortet, dass er sich einzig und allein dem polnischen Bischof Józef Gawlina unterstellt fühle. Der wiederum habe vom Vatikan die Jurisdiktion über diejenigen Polen, die sich infolge des Krieges außerhalb der Grenzen ihres Landes befinden.
Do nas przyjechał biskup Polowy Gawlina i my żeśmy wszyscy ponad 200 osób przystąpiliśmy do bierzmowania.
Militärbischof Gawlina kam nach Maczków und wir alle, über 200 Personen, begaben uns zur Firmung. Wir standen in einer Reihe. Es war so schön. Am Ende wischte sich der Bischof die Stirn vor Erschöpfung. Wir erhielten alle das Sakrament.
Und auch das Sakrament der Ehe wird reichlich gespendet. Am 12. Juni 1945 gibt es eine Massenhochzeit mit 82 Paaren.
Vor allem, das waren also Zivilpersonen. Es war in Zeit des Krieges für Polen verboten, die Leute, die also arbeiten in Deutschland, also wie Zwangsarbeiter. Und die Kleider waren also von Gardinen gemacht.
Was zur Folge hat, dass in Maczków keine Gardinen mehr vor den Fenstern hängen.
Aus den Kirchenbüchern geht hervor, dass es in der Maczków-Zeit 289 Trauungen, 479 Taufen und 101 Bestattungen gab. Schule, Kirche, Familiengründung, alles wird nachgeholt. In Maczków entwickelt sich ein reiches kulturelles Leben. Hier trifft sich die polnische Intelligenz, die während des Krieges in deutschen Gefangenenlagern gesessen hat oder in Warschau auf die Barrikaden gegangen war. Es entstehen polnische Zeitungen, Zeitschriften, Theatergruppen, ein Kino namens Polonia, eine Buchhandlung.
Das sind die Bücher in polnischer Sprache, gedruckt, entweder in England oder in Italien, in Israel auch, alles in Polnisch. Polnische Klassikliteratur.
Polnische Künstler und Ensembles aus den anderen westlichen Besatzungszonen und aus dem europäischen Ausland gastieren in Maczków.
Zum Beispiel von Murnau, aber auch von Frankreich, aber auch von Münster. Das war ein polnisches Theater.
Wir hatten wirklich die großartigsten, die besten polnischen Schauspieler. Sie kamen aus den Konzentrationslagern, hauptsächlich aus Dachau.
Es wurde gefunden, ziemlich in der Nähe von Maczków, ein Magazin mit polnischen Filmen. Und diese Filme sehen wir ja sehr oft. Es waren auch verschiedene Vorlesungen in Kinotheater. Es ist auch bekannt, dass in 1945 war in Maczków Jehudi Menuchin.
Der Geiger Yehudi Menuhin gibt gemeinsam mit dem britischen Komponisten Benjamin Britten Konzertreihen für die Opfer des Krieges. Im Sommer 1945 treten beide erstmals in Maczków auf.
Noch ein Bild aus diesem besiegten, zerstörten und niedergeschlagenen Land ist mir in Erinnerung geblieben, weil es völlig anders als alles andere war. Ben und ich wurden in ein kleines, sauberes Städtchen gefahren, das gerade von den Polen übernommen worden war. Die früheren deutschen Einwohner hatte man aus den Häusern vertrieben. Eine fröhlichere, scheinbar unbeschwert lebende Stadt hat es wahrscheinlich nicht gegeben. In einem Fort wurden Feste gefeiert, Hochzeiten und Geburtstage. Blumengeschmückte Karossen mit aufgezäumten Pferden kutschierten in den Straßen umher. Elend und Strapazen des Krieges waren erst wenige Tage vorbei, aber die Lebensfreude war wieder eingekehrt.
Es war wunderschön, denn er spielte aus ganzer Seele und wir fühlten das. Er war ein weltberühmter Geiger, also saßen wir in dem Konzert mucksmäuschenstill. Jeder war glücklich. Dieses Konzert trage ich bis heute in meinem Herzen.
Maczków hat Strahlkraft weit über die Region hinaus. Viele machen sich auf dem Weg, um hier ihre neue Heimat zu finden. Auch aus dem inzwischen kommunistisch regierten Polen kommen illegal zahlreiche Flüchtlinge. Dramatisch wird es im Winter 1946. Tagelang regnet es wie aus Kübeln. Der Pegel der Ems steigt unaufhörlich. Am 11. Februar gegen 15 Uhr bricht der Schutzdamm in Maczków. Innerhalb kürzester Zeit ist die Stadt bis zu einer Höhe von 1,80 Meter mit schmutzigem Flusswasser überschwemmt.
Als das Wasser kam, war ich in der Nähe der Kirche. Ich konnte gar nicht so schnell weglaufen, wie das Wasser kam.
In diesem Moment wohnten wir also bei Ems. Und dort war also ziemlich gefährlich. Einmal sind zu uns die Kollegen mit einem Boot gefahren und haben uns also Lebensmittel geschickt.
A szczury wodne? Ile tego było? Jezu kochany.
Und die vielen Wasserratten, oh Gott. Erst jetzt sahen wir, wie viele Ratten in den Kanälen lebten. Wir erschlugen sie.
Tak, no bo żeśmy pojechaliśmy, popłynęliśmy na naszymi pontonami.
Wenn wir mit den Schlauchbooten fuhren, verfolgten uns die Ratten. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir flohen vor den Ratten. Es war eine Tragödie.
Trzeba było wiać, ale jak? Wszyscy się od razu wzięliśmy, żeby uciekać przed szczurami. No. Przecież to była tragedia.
Tadeusz Nowakowski schrieb ein Vierteljahrhundert später:
Die Wirkung dieser Zwangsisolierung lässt sich, genau wie bei jenem vielbesungenen Stromausfall in New York, demografisch feststellen. Ich kenne viele Polen, die heute 25 Jahre alt sind, in Warschau, London, Chicago oder Sydney wohnen und in deren Pässen ein seltsamer Doppelname als Geburtsort steht: Maczków Haren Ems.
Das Jahrhunderthochwasser überflutet weite Teile des Emslandes. Es sind dramatische Tage für Menschen und Vieh. Auch die ins Umland vertriebenen Harener sind betroffen.
Wochen später, als das Hochwasser zurückgegangen ist, zeigt sich, dass viele Häuser in Maczków unbewohnbar geworden sind. Das einst so blitzblanke Städtchen, von einer dicken Schlammschicht überzogen, bietet ein trauriges Bild der Vernachlässigung und Zerstörung. Ihre polnischen Bewohner beheben und sanieren die tiefgreifenden Schäden nicht ausreichend, sodass die Bausubstanz der Häuser nachhaltig Schaden nimmt. Und es ist ein bitterkalter Winter.
Es war kalt, es waren sehr wenig Möglichkeiten zu heizen. Und in diesem Moment haben wir verbrannt viele deutsche Möbel.
Die Schulpartnerschaft besteht seit 3 Jahren mit einem Gymnasium in Warschau. Und es ist so, bei manchen alten Harenern bestehen auch heute noch Vorbehalte gegenüber Polen wegen der Zwangsaussiedlung Ende Mai 1945. Vom Leben in dem gesperrten Ort wussten die Harener zunächst wenig.
Erzählt Michael Heuking, Leiter des Harener Gymnasiums. Er lässt seine Schüler heute erforschen, was deren Eltern und Großeltern verborgen blieb.
Mit den Polen hatten wir an und für sich ganz wenig Verbindung, also gar nicht, kann man ruhig sagen. Wir wussten damals auch gar nicht, was in Haren alles passierte. Später haben wir ja gehört, also dass Schulen eingerichtet wurden, Abitur gemacht und so weiter und so weiter. Da haben wir alle nichts von mitbekommen, nicht?
Da sage ich mir natürlich nicht, Donnerwetter, wenn das hier so war, nicht? Dann waren wir doch ein Kaff früher vor dem Dörfchen.
Berührungspunkte friedlicher Art gibt es durch den Handel zwischen Deutschen und Polen. Gegen ein Stück Speck hier oder etwas Kaffee dort ist so manches einzutauschen.
Zum Beispiel, ich gab die Zigaretten und bekomme Aal.
Die hatten ja amerikanische Kekse. Die mochten wir ja wohl gerne und sie hatten keine Kartoffeln. Und hier, die Leute haben ja alle Kartoffeln angepflanzt und die Bauern hatten ja auch welche und dann haben wir uns damit gehandelt. Aber wir sind nicht nach Maczków gewesen. Wir haben hier auf deutschem Boden, bei Tieben hinterm Haus, haben wir das abgehandelt.
Aber es gibt auch Plünderungen, Diebstähle, nächtliche Raubüberfälle auf Bauernhöfe. Geraubt werden Geld, manchmal auch Kleidung, vor allem aber Fahrräder und Hühner, Kaninchen und Schweine.
Die sind ja nachts bei den Bauernhöfen eingebrochen, dann haben die da Terror gemacht. Die haben auch mit Waffen da gestanden und gesagt, Geld rausrücken, was sie hatten.
Täter sind vor allem die Displaced Persons. Polen, die immer noch in den Lagern im Emsland leben. Mittellos, arbeitslos und heimatlos sind sie von den Segnungen von Maczków ausgeschlossen.
Das Verhältnis ist oft spannungsgeladen und ambivalent. Die Rollen verkehren sich und werden doch nicht klar. Die Polen, ehemals Opfer, werden zu Siegern und Besatzern. Die Deutschen, ehemals Täter, werden zu Besetzten und Vertriebenen. Für jedes Übel werden die Polen verantwortlich gemacht.
Wenn wir im Unterricht darüber sprechen, machen wir den Kindern klar, dass kein Pole freiwillig nach Deutschland gekommen ist. Dass die polnischen Häftlinge und Kriegsgefangenen in den Emslandlagern gelitten haben. Dass die polnischen Zwangsarbeiter geschuftet haben. All das haben die Harener zunächst verdrängt. Sie haben zunächst lediglich wahrgenommen, dass die Polen in ihren Häusern wohnen, dass die Polen plündern und stehlen.
Die politische Entwicklung richtet sich gegen die Exilpolen. In ihrem Heimatland haben die Kommunisten das Ruder jetzt fest in der Hand. Stalin hatte schon im Juli 1944 in Lublin eine provisorische Regierung eingesetzt. Die bürgerliche polnische Exilregierung in London ignorierte er. Nach dem Ende der Okkupation spitzt sich der Kampf der Kommunisten gegen die patriotischen Vaterlandsverteidiger der Armia Krajowa und die im Ausland lebenden Exilsoldaten zu. Sie werden als Verräter gebrandmarkt und der Kollaboration mit Deutschland bezichtigt. Einige in Polen lebende Anführer werden inhaftiert und ermordet. Die Alliierten fürchten eine Konfrontation mit den Sowjets. So fügen sie sich und entziehen der polnischen Exilregierung die offizielle Anerkennung.
Hubert Menke weiß von einem Besuch des britischen Generals Montgomery.
Da musste der Montgomery musste den Leuten das hier sagen. Den Polen musste er sagen, hier, also wir können euch nicht mehr weiter unterstützen. Wir unterstützen die Lubliner Regierung, meine Regierung unterstützt die Lubliner Regierung und ihr seid jetzt praktisch auf euch gestellt. Denn die Lubliner Regierung hatte dann im September 1945 auch schon beschlossen, allen Polen die Staatsangehörigkeit zu entziehen. Das war mit anderen Worten, die konnten nicht mehr zurück. Einige wollten gar nicht zurück, einige sind zurückgegangen. Nicht? Das war mit anderen Worten ein Schlag ins Gesicht für die Polen, die hier waren.
Die von den Briten einst so geschätzte polnische Panzerdivision gerät immer mehr ins Abseits. Man will sie loswerden. Ziel der britischen Militärverwaltung ist es bald, möglichst viele Polen zur Repatriierung zu bewegen. Um sich des politischen und wirtschaftlichen Problems zu entledigen, tun die Briten alles, um den Polen in Maczków das Leben schwer zu machen. So wird ihnen jeder Handel mit den Deutschen strikt verboten. In Maczków gibt es zahlreiche Werkstätten, Fleischereien und Bäckereien. Sie dürfen die umliegenden polnischen Lager beliefern, nicht mehr jedoch die Deutschen, weiß der Historiker Kurt Buck.
Und die Situation und dann in der Stadt zu leben, in Maczków, wo man erstmal frei ist, wo man Landsleute trifft, viele junge Leute, wo man feiert, wo man Spaß hat, wo Kulturelles geboten wird. Das ist das eine. Und dann zu erleben, 46, 47, die Situation verschlechtert sich immer. Die weitere Existenz wurde immer unsicherer. Und ja, dann entschied man sich, musste man sich entscheiden. Zurück nach Polen, nach England. Manche sind nach Holland gegangen. Ganz wenige sind in Deutschland geblieben.
Nach und nach dürfen die Harener in ihr Städtchen zurückkehren. Ihr Groll ist gewaltig.
Aber da war ja nichts mehr heil. Die haben ja die Wohnzimmerschränke, die Türen davor weggemacht, Draht davor und da waren Kaninchen drin. Haben sie Kaninchen gezüchtet.
Das war ja alles versumpft, nicht? Die hatten das alles verkommen lassen. Die hatten die, teilweise die Trägerbalken noch rausgesägt, um Brennholz zu kriegen. Damals auch mit dem Hochwasser, da mussten die auch ja Brennmaterial haben. Da haben sie das ganze Holz, was da war, was sie kriegen konnten, haben sie verbrannt, um Wärme zu haben.
Als Anfang 1948 die polnische Mittelschule in Maczków geräumt und verlegt werden soll, kommt es zu dramatischen Szenen. Seit Jahren angestaute Gefühle entladen sich in diesem Tumult, schreibt der polnische Historiker Jan Riedel.
Am 26. Februar 1948 beobachtete eine Gruppe von 50 Deutschen gegen 10 Uhr, wie Schulmöbel aus dem Haus getragen und auf Fahrzeuge verladen wurden. Daraufhin drängten die Deutschen die polnischen Schüler beiseite, luden die Möbel ab und trugen die eroberten Gegenstände in Privathäuser der Stadt. Nach und nach wuchs die Gruppe der Deutschen auf ungefähr 200 Personen an. Sie waren mit Stöcken und Mistgabeln bewaffnet und taten ihre feindselige Einstellung durch entsprechende Ausrufe kund. Man hörte, polnische Schweine geht zu Stalin oder auch zur Hölle mit den englischen Behörden.
Am 4. September 1948 wird Maczków den Deutschen offiziell zurückgegeben. Von nun an heißt die Stadt wieder Haren an der Ems. Die Harener feiern einen Dankgottesdienst in ihrem Dom. Die polnische Madonna von Częstochowa ersetzen sie durch ein Bild von Nikolaus, dem Patron der Seefahrer. Die Schäden belaufen sich auf 8,5 Millionen D-Mark.
Jan Riedel schreibt:
Wenn man die Verluste der Bevölkerung von Haren aufgrund der polnischen Besatzung vor dem Hintergrund der unermesslichen Menschenopfer, der Grausamkeiten und Verwüstungen des erst wenige Jahre zuvor beendeten Krieges in Polen, in verschiedenen Teilen Europas und in Deutschland selbst betrachtet, handelt es sich um Bagatellschäden, die hervorzuheben moralisch recht zweifelhaft ist. Wenn man sich jedoch in die Lage der Einwohner Harens versetzt, ahnt man etwas von der Verbitterung, die sie in den Jahren 1948 und 1949 verspürten.
Viele DPs kehren nach Polen zurück. Wohin auch sonst?
Das ist natürlich auch spannend, so deren weiteres Schicksal, nicht der etwas privilegierteren Frauen aus Oberlangen oder der Soldaten der polnischen Panzerdivision, sondern der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die eben irgendwo klarkommen mussten. Und viele sind nach 47 nach Polen zurückgegangen.
Die patriotisch gesinnten Soldaten der Armia Krajowa und die Kämpferinnen des Warschauer Aufstands gelten in ihrer Heimat als Spione. Anna Lea Splawinska, Aleksandra Diermeier-Sekowska und Eva Lella entschließen sich trotzdem, nach Polen zurückzukehren.
Man hat uns verhört in 1947. Und als wir gekommen sind aus dem Schiff, da stand schon Auto, Armeeauto, und wir durften nicht zum Beispiel zur Familie gehen.
Viele Matschkuwa emigrieren in andere Länder und bleiben doch miteinander in Kontakt.
Hier sind die Mädchen. Diese ist also in London geblieben. Diese auch. Diese ist also in Kanada. Diese auch Kanada. Halimonczyk, Australien. Ehemalige Kriegsgefangene. Oh, hier sind also die Knaben, die ehemalige Rolke. Das ist also dieser Fotograf.
Inzwischen gibt es in der Tat eine große Sammlung von Fotos aus der Polenzeit. Sowohl die Stadt Haren, der Heimatverein, aber auch das Gymnasium Haren bemühen sich um eine Aufarbeitung und Dokumentation der damaligen Geschehnisse. Es soll ein Informationszentrum entstehen.
Ale wielu przecież uzyskało później, wszystko byli rektorami na naszych uczelniach już w Polsce.
Aber aus vielen ist doch etwas geworden. Spätere Rektoren an unseren Universitäten in Polen, viele berühmte Leute, Professoren, alle waren in
Matschkow.
Matschkow war eine Art Insel, eine Insel des Polentums.
Als Haren Matschkow hieß, eine polnische Besatzungszone im Emsland. Sie hörten ein Feature von Margareta Blom-Schinnerl. Es sprachen Hüseyin Michael Cirpici, Kerstin Fischer, Maria Munkert, Wisława Wesolowska und Glenn Golz. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Katrin Fidora. Redaktion Ulrike Bajor und Hermann Theissen. Regie Thomas Wolferts. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2016.
Als das Feature entstand, deutete nichts in Haren auf die Matschkow-Ära hin. Heute verweist eine Tafel an dem Gebäude für das geplante Dokumentationszentrum auf die polnische Zeit.